Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Kreisky Forums hier im Haus, aber auch liebe Freundinnen und Freunde oder Zuseher und Zuseherinnen an den digitalen Endgeräten und die Zuseher, die ich über das Stadtfernsehen B24 begrüßen darf, Ihnen allen einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie das sehen. Und besonders freue ich mich, dass heute zum Gespräch da ist Maximilian Pichel. Wunderbar, dass du da bist.
Danke.
Maximilian Pichel ist Jurist, ich glaube Sozialrechtler habe ich gelesen. Da werden wir ja vielleicht dann noch hinzukommen, aber das ist ja eher ein grundsätzlich staatsrechtlich, verfassungsrechtliches Buch. Er ist Rechtsprofessor an der Rhein-Main-Hochschule in Wiesbaden und kommt quasi aus Frankfurt, was diejenigen, die sich ein bisschen mit Geografie auskennen, quasi gleich daneben ist, hat das mit dem Zug hierher geschafft. Ja. Wir reden über ein Buch, das es steht hier neben mir, Law Stadt Order, der Kampf um den Rechtsstaat und auch die Frage, was ist der Rechtsstaat überhaupt? Das könnte jetzt sozusagen als esoterisches Rechtsproblem angesehen werden oder auch als eine interessante Grundsatzfrage, gewinnt aber natürlich angesichts der politischen Auseinandersetzungen in Europa, Aufstieg des Rechtspopulismus, Aufstieg des Rechtsextremismus, Übernahmen von Regierungen an besonderer Brisanz. Und deswegen glaube ich, dass ja auch ganz viele Menschen sich die Frage stellen, ist unser Rechtsstaat bedroht? Ist sozusagen die Herrschaft des Rechtes bedroht? Kann das Rechtssystem gekapert werden gewissermaßen von rechtsextremen Parteien? Und wie gehen sie da vor? Wir haben ja schon gewisse Erfahrungen, Ungarn, haben wir jetzt quasi schon eine längere Erfahrung. In Polen hatten wir auch eine längere Erfahrung und jetzt eine Art von Pendelschlag in die andere Richtung. In Italien erleben wir Ähnliches, auch wenn Frau Meloni ja tatsächlich versucht, ein bisschen den Eindruck zu erwecken, in der internationalen Öffentlichkeit so das sanfte Gesicht der Rechten zu sein. Aber gerade in der Form, in der Frage der Umfärbung der Institutionen, Recht, Gerichte, aber auch im Kunstbetrieb. Also da wird richtig umgerührt in ungarischer Manier, könnte man fast sagen. Also das sind natürlich alles ganz zentrale Fragen. Deswegen steige ich gleich ein, auch im Hinblick auf die Sorgen, die viele Österreicher und Österreicherinnen natürlich auch haben, im Hinblick auf mögliche sozusagen unerfreuliche Wahlausgänge. Wie bedroht ist das, was man nennt, die Herrschaft des Rechts, der Rechtsstaat, die Checks and Balances der Institutionen, die sich gegenseitig in Schach halten, wenn Autoritäre bei uns die Regierungsmacht erklimmen.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Also ich glaube, man kann das auf der einen Seite, wenn man das jetzt so ganz statistisch betrachtet, schon irgendwie sich anschauen. Also es gibt so einen globalen Rule of Law Index, der sich die Rechtsstaatlichkeit anschaut in den Staaten. Und da ist irgendwie interessant, dass in den letzten Jahren vor allen Dingen auch die eher klassischen liberalen Rechtsstaaten auf einmal um ein paar Plätze nach unten gerutscht sind. Ja, und da zählt Österreich auch dazu, vor allem während der Regierungszeit von Kurz mit der FPÖ. Da gehörten natürlich die USA dazu unter der Zeit von Trump. Und wir haben natürlich auch andere natürlich Staaten in Europa, wie Polen oder Ungarn. Dabei war Polen historisch gesehen im 19. Jahrhundert ein Vorreiter von Rechtsstaatlichkeit, was man immer gerne vergisst. Die sind abgerutscht und wir sehen, dass wenn Rechte an die Regierungsmacht kommen, immer sehr stark schnell versuchen, rechtsstaatliche Institutionen anzugreifen. Und wir kennen ja hier in Österreich auch den Satz von 2019 von Herbert Kickl, der gesagt hat, das Recht soll der Politik folgen, was auch ein Angriff war auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Und da sieht man schon ein gewisses Verhältnis bestimmter Formen der extremen Rechten zum Recht. Aber das ist auch durchaus, das beschreibe ich in dem Buch auch, nicht alles ganz gleich. In Europa gibt es da unterschiedliche Verhältnisse, auch von Autoritären in Bezug auf das Recht.
Du hast jetzt das von Kickl angesprochen, ja. Aber das ist ja gleich eine interessante Frage, weil er hat ja auch nicht völlig Unrecht. Ja, also sozusagen das Recht wird gesetzt durch Parlamente, die es sozusagen mit einfacher Mehrheit oder mit Zweidrittelmehrheit, wenn es sich um Verfassungsgesetze handelt. In Österreich gibt es, glaube ich, im Unterschied zu Deutschland keinen Artikel, der quasi eine Ewigkeitsklausel eingebaut hat. Insofern bestimmt natürlich die Politik das Recht und das Recht hat ihr zu folgen. Auf der anderen Seite bindet natürlich das Recht auch die Politik. Also ist dieser Satz ganz falsch?
Also er ist insofern falsch, weil man natürlich den Kontext beachten muss. In welchem Kontext wird er gesetzt? Es geht da natürlich um die Absicht der FPÖ, auch Rechtsgesetze, die ja mal auch verabschiedet worden sind von Parlamenten. Mhm. Ja, ist ja nicht so, als ob das jetzt irgendwie nur von Gerichten geschrieben worden wäre, sondern die Europäische Menschenrechtskonvention ist ein Pakt gewesen gegen den Totalitarismus nach dem Zweiten Weltkrieg, auf den sich Politik auch verständigt hat in Europa. Mhm. Und dieses Instrument sollte eben aus Sicht von Kickl ausgeschaltet werden, weil es da vor allen Dingen darum geht, einen stärkeren Zugriff zu bekommen auf beispielsweise Geflüchtete, die er dann einfacher abschieben will, wenn nicht mehr das Straßburger Gericht da Stoppschilder setzt. Richtig ist es natürlich, was du auch angesprochen hast, dass Recht von Politik gemacht wird. Und das beschreibe ich auch in dem Buch, dass immer mal wieder dieser Rechtsstaatsbegriff auch mal eingesetzt wird in diesem alten Prinzip, was wir kennen aus den 90er Jahren, dieses Tina-Prinzip, there is no alternative. Wo dann gesagt wird, ja, wir haben doch jetzt hier Recht und Gesetz und das ist sozusagen der Status quo und da darf Politik auch nichts dran verändern. Das sehen wir ganz stark in der Klimadebatte beispielsweise, dass dann immer Politik, wenn sie nicht einen energischen Klimaschutz machen will, immer sagt, ja, das können wir nicht machen, weil wir haben ja auch das Eigentumsrecht. Und das ist auch ganz wichtig, der Rechtsstaat entsteht ursprünglich mal ganz stark als eine Absicherung des privaten Eigentums. Ja, das Bürgertum im 18. und 19. Jahrhundert will den Rechtsstaat vor allen Dingen erst einmal etablieren als Freiheitssphäre zum unbeschränkten Nutzen des eigenen Eigentumsrechts gegen die alten Kräfte. Und von daher ist da so eine gewisse Kontinuitätslogik mit drin, ja, bis zur Klimadebatte heute. Aber es ist natürlich trotzdem Unsinn zu sagen, nur weil das jetzt irgendwie Gesetze sind, die das Eigentum absichern, ist das komplett alternativlos. Man muss auch immer sagen, da wird so getan, als ob das Recht so was Statisches sei. Und es wird gar nicht gesehen, und das steht auch im Untertitel meines Buches, dass um Recht auch immer gekämpft wird. Mhm. Also zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht für die österreichische Verfassung sagen, aber wir haben zum Beispiel im deutschen Grundgesetz auf der einen Seite in Artikel 14 das Eigentumsrecht, wir haben aber auch in Artikel 15 die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Ja? Also eine alte sozialistische Idee, Grund und Boden, Produktionsstätten, Naturschätze, die in das Gemeinwohleigentum überführt werden können. Ja, und deswegen, da sehen wir schon auch Widersprüche im Recht. Das ist nicht alles so einfach ausdeklinierbar, sondern das ist umkämpft und das kann auch benutzt werden von unterschiedlichen politischen Interessen.
Wie wir sozusagen, die Frage, wie man auf progressive Weise die geltenden Rechtsnormen nützen kann, kommen wir dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs. Ich will jetzt mal sozusagen zunächst mal noch bei diesen Bedrohungen bleiben. Wir kennen das ja aus Ungarn, aus Polen und anderswo, dass rechtsautoritäre Regierungen zunächst einmal die unabhängige Justiz angreifen, weil die sie sozusagen quasi auch begrenzen kann in dem, was sie vorhaben. Wenn so ein Verfassungsgerichtshof hast, sitzen dort Richter und du bist vielleicht auch interessiert, dass dort dann andere Richter sitzen. Du hast vielleicht auch bestimmte Rechtsnormen, die sozusagen so nicht eindeutig sind und in die kannst du dann hineinfahren. Jetzt weiß ich ja auch, dass sowohl in Österreich als auch in Deutschland die Debatte längst in juristischen und verfassungsrechtlichen Kreisen ist, wie kann man eigentlich unsere vorhandenen Rechtsinstitutionen widerstandsfähig machen gegenüber solchen Versuchen, wann mal wirklich das Schlimmste passiert und dann, oder das Halbschlimmste passiert. Das ist natürlich in Österreich anders als in Deutschland, weil in Deutschland gibt es dann noch sozusagen die Landesverfassungsgerichte und Landesverfassungen, die überall anders sind. In Österreich ist das sozusagen so eine Diversität nicht. Was kann man da tun? Ich weiß ja auch, dass du an irgendeiner Stelle da auch in Thüringen mit nachdenkst. Was sind da die Gedanken?
Ja, also ich glaube, was man sehen kann, dass das ungarische Beispiel ja auch so exemplarisch Also gerade sozusagen die Juristinnen und Juristen der Autoritären sind ja durchaus klug. Die wissen schon relativ gut, wo die Angriffspunkte sind. Und die machen das jetzt auch nicht immer mit so einem glatten Kahlschlag. Also in Ungarn beispielsweise 2011, 2012, als Fidesz dann an der Macht war und angefangen hat, den Staatsumbau zu betreiben, da hat man dann die Richterinnen und Richter am ungarischen Verfassungsgerichtshof früh verrentet. Mhm. Ja? Also früher in die Rente geschickt. Ja? Und das ist ja irgendwie so ein, das hört sich an wie so ein bürokratischer Kniff, ja, wie die Frühverrentung. Dann hat man aber dadurch auf einmal eben das eigene Personal auf einmal hieven können in die Ämter. Ähnliches, das hat man in Polen übrigens auch gemacht.
Ähnliches ja. passiert ja in Italien auch in genau. manchen Institutionen, indem man jetzt quasi, glaube ich, Altersobergrenzen für bestimmte Positionen einführt.
Ne? Genau, also man überlegt so, gibt es solche technischen Kniffe, mhm. die man auf einmal hier Personal umbesetzen kann. Ganz oft ist es aber auch so, das muss man, glaube ich, auch zur Wahrheit sagen, dass auch im liberalen Rechtsstaat die Gefahr des Autoritären immer lauert. Also es gibt immer die Gefahr, dass sich Polizei verselbstständigt, dass die Polizei unkontrolliert ist, dass man mit bereits bestehenden Polizeigesetzen schon relativ viel machen kann. Das hat man in der Trump-Ära ganz oft gesehen, dass er gesagt hat, ja, wenn ich hier rigoros gegen Migranten an der mexikanischen Grenze vorgehe, das hat Obama doch schon gemacht, der hat doch schon die Rechtsgrundlagen geschaffen. Und das ist immer so ein Risiko, was die liberale Demokratie immer unterschätzt, dass man immer sagt, wenn wir solche Rechtsgrundlagen schaffen, die offen sind für vieles, geht man immer davon aus, ja, wir haben dann ja schon vernünftige Demokraten an der Macht, die sich schon an die Spielregeln halten werden. Und das machen die rechten Autoritären natürlich gerade nicht. Die nutzen dann alles, was geht und reizen das auch aus. Und deswegen bin ich auch immer, würde ich warnen davor, dass man auch in beruhigten Zeiten Gesetze schafft, die viel Handlungsspielräume für die Exekutive, die Polizei, die Ausländerbehörden schafft. Deswegen sage ich auch Law statt Order, weil das Problem ist immer, wenn andere Kräfte an die Macht kommen, dann können die genau diese Spielräume nutzen. Und das sehen wir auch in Deutschland, wenn verschärfte Polizeigesetze umgesetzt werden, der Verfassungsschutz mehr Macht bekommt. Ja, was passiert, wenn der Staatsapparat in die Hände von anderen fällt? Dann können die erstmal beruhigt sagen, ja, dann machen wir erstmal so weit, wie es geht im Rahmen des geltenden Rechts. Und dann überlegen wir uns in der Zeit, was können wir denn noch tun?
Ja. Ein wesentlicher Teil deines Buches gehen ja jetzt auch über, einerseits über die Genealogie des demokratisch-liberalen Rechtsstaates und die Verbindung von Demokratie und Rechtsstaat, aber andererseits mit sozusagen autoritären Auslegungen des Rechtsstaatsbegriffs durchaus in der demokratischen Mitte. Ja? Alleine diese Formel, man muss auf irgendwie Geschehnisse X, sei es Kriminalität, mit der vollen Härte des Rechtsstaats reagieren, ist ja sozusagen schon quasi eine Vorwegnahme von autoritären Versuchungen, oder?
Genau, also man kann die Zeitung aufschlagen, also in Deutschland ist das immer ganz augenscheinlich. Ich weiß nicht, ob in Österreich die Debatte auch immer genau mit diesen Begriffen geführt wird, aber wenn ich in Deutschland die Zeitung aufschlage, kann ich mir ausrechnen, fast jeden Tag steht da so ein Satz wie, der Rechtsstaat muss hart durchgreifen, der Rechtsstaat muss Zähne zeigen im Umgang mit Clankriminalität, mit Migrantinnen, mit Klimakleberinnen etc. Und da braucht es dann sozusagen die volle Härte des Rechtsstaates. Und ich würde sagen, was da verloren geht, ist, dass der eigentliche Gehalt des Rechtsstaates genau nicht meint Law and Order, Polizei und Gewaltmonopol, sondern der eigentliche Gehalt des Rechtsstaates meinte mal Schutz des Einzelnen vor dem Staat, vor dem strafenden Staat und vor der Polizei. Dass ich als Einzelner Rechte habe und nicht willkürlich in meine Rechte eingegriffen werden kann. Das war selbst in dieser bürgerlichen Idee des Eigentumsrechts angesiedelt, dass man gesagt hat, ich kann hier meinen Garten und mein Eigentum und meine Produktionsmittel schützen gegen die staatlichen Eingriffe. Aber so ein Begriff des Rechtsstaates, der Schutz des Einzelnen vor dem Gewaltmonopol, das geht dadurch total verloren, wenn dieser Rechtsstaatsbegriff immer wieder so repressiv benutzt wird. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Gründe, warum das gemacht wird. Ich glaube, es gibt einerseits Akteure, die das ganz bewusst machen, die in der Öffentlichkeit diesen Begriff benutzen, weil Rechtsstaat hört sich einfach besser an, als wenn ich sage, jetzt muss aber mal die Polizei durchgreifen oder es müssen wir mal härtere Strafgesetze oder haben. Oder
mit der vollen Härte des Gesetzes.
Mit der vollen Härte des Gesetzes, ja. Genau. Und wenn man sagt,
aber auch schon fast so gut wie Rechtsstaat.
Aber, genau, aber wenn man sagt, der Rechtsstaat muss sich durchsetzen, dann würden ja alle sagen, na klar, also Rechtsstaat ist doch was Positives und es kann ja nicht sein, dass der verletzt wird. Also ich glaube, das ist ein rhetorischer Kniff, zu verhüllen, dass man eigentlich was anderes meint, nämlich Polizei, Gewalt, Monopol und Strafgesetze. Und dann gibt es aber auch Akteure, die das so ganz unbefangen mitmachen, das Spiel, und gar nicht so reflektiert darüber nachdenken, was der Begriff bedeutet. Und dann sieht man das auch dass in den Medien, dass auf einmal so unreflektiert übernommen wird und mitgespielt wird. Und dann gibt es die dritte Strategie, und die ist in Deutschland ausgeprägter als in Österreich, dass auch die autoritären und extrem rechten Parteien sich das aneignen. Also die AfD geht in Deutschland überall hausieren und sagt, wir sind die wahre Rechtsstaatspartei. Wir sind die eigentlichen Verteidiger des Grundgesetzes. Das ist, da haben wir vorhin schon mal drüber geredet, bei der FPÖ nicht ganz so. Die benutzen den Rechtsstaatsbegriff nicht so oft. Ich habe mal in das Parteiprogramm der FPÖ geguckt, da kommt der Rechtsstaatsbegriff kaum vor. Bei der AfD ist das ganz anders. Da fällt der fast auf jeder Seite, weil man sich das so mantraartig aneignen will und damit auch ja, so tun will, als ob man immer noch Teil des bürgerlichen Spektrums sei. Und der wird dann eben benutzt, um die eigentliche, ja, auf eine starke Exklusion von Minderheiten abzielende Politik auch zu maskieren.
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen auch überhaupt an der Geschichte, die Geschichte Deutschlands, ja. Aufarbeitung der Nazi-Diktatur, ja. Quasi das Grundgesetz als Antipode von dem, was vorher war. In Österreich war das ja alles ein bisschen verhatschter. Mhm. Das mag seine Rolle spielen, vielleicht dann auch die 70er Jahre mit Terror und der Rechtsstaat, mit Rechtsstaat, also sozusagen ein Rechtsstaat-Pathos hast du einfach in Deutschland aufgrund historischen Gründen, einen stärkeren als hier. Aber dieses mit der vollen Härte des Rechtsstaats, ich will daraus das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, dass der Rechtsstaat eben genau nicht Härte ist, jedenfalls repressiv einsetzbar von der Macht und deren Institutionen gegen die Einzelnen, sondern dass Rechtsstaat eigentlich heißt, die Macht und die Institutionen zu binden und zu mäßigen gegen die Einzelnen. Ja? Also dass da eigentlich dieser Begriff des Rechtsstaats vollkommen ins Gegenteil kommunikativ gedreht wird.
Genau, und diese ganze Rechtsstaatsdebatte, die entsteht ja im 19. Jahrhundert, als man eben genau sieht, es entsteht so ein neuer, starker Staat. Das Beamtenheer, die Polizei. Die Polizei ist ja auch immer noch ein sehr neuer Akteur in der Geschichte. Die entsteht ja erst so im 19. Jahrhundert in ihrer heutigen Fassung als repressiver Staatsorgan. Und genau zu diesem Zeitpunkt, wo man sieht, da kommt eine ziemlich große Macht, ja, die das Gewaltmonopol innehat, die Gewalt anwenden darf auf legitime Art und Weise nach dem Gesetz. Genau da kommt die Idee, das müssen wir aber irgendwie wieder einfangen. Das kann ja nicht sein, dass die dann willkürlich machen dürfen, was sie wollen. Und dann gibt es eben die großen Rechtsstaatsdebatten, wie du ja auch gesagt hast, das zu mäßigen und zu begrenzen. Der vielleicht wichtigste Bundesverfassungsrichter in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Ernst Wolfgang Böckenförde, hat mal gesagt, der Rechtsstaat zielte stets auf die Begrenzung staatlicher Macht und auf die Freiheit des Einzelnen. Und da bin ich wirklich jemand, der sagt, in dieser aktuellen Debatte, da will ich zur Differenzierung einfach aufrufen, dass man sich klar machen muss, wenn man diese Begriffe verwendet, das hat auch durchaus Folgen. Das hat wirklich Folgen. Es gibt auch Beispiele in Deutschland, wo man sehen kann, dass dann auf einmal, oder selbst in Österreich, wo man sehen kann, gerade im Migrations- und Asylbereich, wenn dann dieser Rechtsstaatsbegriff so benutzt wird, das muss sich jetzt aber durchsetzen, ja, dass dann zum Beispiel so Rechtspositionen der Einzelnen, dass sie auch vor Abschiebung geschützt werden müssen unter bestimmten Bedingungen. Wenn ihnen Folter oder Verfolgung droht, das gerät total ins Hintertreffen. Und deswegen, das ist nicht nur eine reine Diskursebene, auf der das stattfindet, das hat praktische Bedeutung, weil sich da was verändert, weil sich da unser Verständnis von Grund- und Menschenrechten verändert, vielleicht auch weniger Gewicht hat. Und das hat auch eine Bedeutung in den Gerichtssälen, wenn dann auch Richterinnen und Richter, die sind auch nicht unbeeinflusst von solchen Debatten, wenn die dann immer hören, ja, hier muss sich jetzt aber der Rechtsstaat mit voller Härte durchsetzen, dann greifen die auf einmal zu einem härteren Strafmaß als zuvor. Und ich glaube deswegen, da muss man wirklich zur Differenzierung aufrufen, dass der Rechtsstaat eben hier diese Begrenzung von Macht meint und das Gewaltmonopol ist das andere.
Weil du Böckenförde zitiert hast, auch im Hinblick auf also das Zitat, das du gebracht hast, auf Begrenzung von Macht und quasi, ja, sozusagen quasi Schutz des Einzelnen, ja. Gibt ja das legendärste Zitat von Böckenförde, das sozusagen jeder kennt, der gar nichts von Böckenförde kennt, ist ja dieses berühmte Zitat mit dem freiheitlich-demokratische Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und warum ist das so berühmt und warum zitieren das so viele? Weil darin irgendwie drinnen steckt zumindest die Annahme, dass es ein Potenzial in unseren Gesellschaften gibt, dass sie so heterogen werden und nichts mehr durch zusammengehalten wird und dass da irgendwo Chaos dann Menschen sozusagen Wertechaos, heterogenes Chaos. Und das kann aber ja auch, also das, diese Sorge treibt ja viele an, die sagen, wir können uns nicht übertreiben mit der Herrschaft des Rechts und dem sozusagen Schutz des Einzelnen. Wir müssen uns auch ein bisschen um den Zusammenhalt, um die Ordnung kümmern. Ist das nicht auch ein Teil dieses Böckenpferdschen Erbes? Also wenn es nur bloß des Zitates ist, wegen ist, das vielleicht ein Eigenleben entwickelt hat?
Ja, aber ich würde, glaube ich, sagen, das ist ja so eine Rhetorik, die sich oft auch durchzieht, die auch in Österreich so ein bisschen mitgeprägt wurde. Ich komme jetzt nochmal auf dieses Migrationsbeispiel, weil das da so eindrücklich ist. Wenn Sebastian Kurz gesagt hat, die schrecklichen Bilder an den Grenzen müssen wir jetzt mal akzeptieren oder hinnehmen. Das hat auch der AfD-Chef Alexander Gauland in abgewandelter Form gesagt in Deutschland. Also die Härte an den Grenzen, diese Bilder müssen wir jetzt mal akzeptieren. Und da steckt ja so ein bisschen drin, was du jetzt auch gesagt hast. Also wir müssen jetzt mal so ein bisschen das mit dem Recht mal ein bisschen so schleifen lassen, damit wir die Ordnung nach innen so ein bisschen erhalten. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fehlschluss, weil der Abbau von Rechtsstaatlichkeit auch an den Grenzen nach innen wirkt. Ja? Und da gibt es viele Beispiele. Ja? Also wir können das sehen, bei Ungarn ist das ganz eindeutig. Da haben wir diese ganze migrationsfeindliche Rhetorik gehabt von Orban, die Schließung der Grenzen, das Aussetzen des Rechts. Und die Feindbilder sind aber austauschbar. Nachdem das abgeräumt war, ging es dann nach innen. Dann wurden auf einmal die eigenen ungarischen Menschenrechtsanwälte angegriffen und kriminalisiert. Mittlerweile ist Brüssel nur noch für Orban und Co. so eine Chiffre, das große Moloch, gegen das gekämpft werden muss. Also auf einmal gibt es auch innere Feinde, die bekämpft werden. Und das können wir auch in Deutschland sehen. Ja, dann geht es nicht mehr nur um die Migrantinnen und die Asylsuchenden, dann geht es eben auch um eine linke Presse, da geht es auch um die Richterinnen, die irgendwie mal was gegen die AfD sagen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Gefahr, die man nicht unterschätzen darf. Der Abbau der Rechtsstaatlichkeit nach außen geht immer einher mit dem Abbau der Rechtsstaatlichkeit nach innen.
Jetzt viele dieser Rhetoriken, repressiven Rhetoriken, du rekurrierst immer auf Migration und dem, was seit 2015 passiert ist. Aber viele dieser Rhetoriken haben ja eine längere Geschichte. Ja. Nicht nur sozusagen die ganz lange Geschichte. Ich meine, manche, die Älteren unter uns, so viele Ältere sind nicht hier, erinnern sich vielleicht noch an Alfred Dräger und, ja, und sozusagen diesen rechten Flügel der CDU. Aber man muss ja gar nicht so weit zurückgehen. Es reicht ja, wenn man in die 90er Jahre zurückgeht, wo du diese Rhetoriken in der CDU hattest, ja, aber wo du ähnliche Rhetoriken dann auch in der gesamten europäischen Sozialdemokratie hattest. Ja. Ja. Du hattest die, ich brauche nur Otto Schily sagen, aber man kann auch, glaube ich, einer der Schlüsselsätze aus dieser Zeit ist von Tony Blair, wie hieß das, also sozusagen tough on crime and tough on the causes of crime, ja, also hart gegenüber der Kriminalität, aber auch hart gegenüber den Gründen der Kriminalität, was eher ein bisschen erfreundliche Geschichte ist, weil die Botschaft war sozusagen quasi, man muss die kleinen Unterschichtskinder irgendwie aus der Unterschicht und aus der Marginalisierung rausbringen, sodass die gar nicht kriminell wären, aber wenn sie mal kriminell sind, dann muss man irgendwie mit der Härte des Gesetzes vorgehen. Also das war diese Botschaft und das verfängt ja. Also gerade dann, wenn es entweder Kriminalitätsprobleme gibt oder wenn die stärker werden, oder wenn es sie zwar nicht stärker werden, aber die Berichterstattung und die Hysterisierung darüber stärker wird. Und insofern ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil die Menschen wollen natürlich nicht in einer Welt leben, wo sie auf die Straße gehen und es sind Jugendbanden, die sie erstechen können.
Ja, aber genau, weil ich glaube, das Wichtige ist, das ist halt eine lange historische Kontinuitätslinie, die sich normalisiert hat, wo du schon ein paar Sachen angesprochen hast. Also Law and Order, was ja in den USA sozusagen dieser Topos ist, Law and Order kommt so als Begriff zum ersten Mal auf in einer Zeit, wo sich Law and Order Parteien in den USA gründen, um die Eigentumsprivilegien von Weißen zu schützen. Das hat also durchaus sowohl eine kapitalistische als auch rassistische Geschichte, Law and Order als Begriffspaar. Und ganz wichtig, im 20. Jahrhundert wird es dann in der Wahlkampagne von Richard Nixon in den USA, der als Law and Order Mann antritt und eine harte Linie fahren möchte gegen die Demokraten. Und da kommt auf einmal auch der Begriffsimport nach Europa. Mhm. Das wird dann zuerst benutzt, interessanterweise von den deutschen Sozialdemokraten, als Abwertung der Konservativen, die dann sagen, ihr seid ja so eine Law-and-Order-Partei wie Nixon. Und das war dann eher in der deutschen Debatte so ein bisschen abwertend gemeint. Und dann hast du richtigerweise angesprochen, so in den 90er Jahren eignen die sich das dann an. Dann sagen die ganz selbstbewusst, ja, wir sind Law and Order und wir sind stolz drauf. Und das sickert dann eben auch ein, stärker in die Sozialdemokratie, die dann Tony Blair, Gerhard Schröder, das große Papier schreiben, The Third Way, wo sie ganz klar sagen, die Sozialdemokratie ist auch eine Law and Order Partei. Und das hat sich jetzt sehr stark normalisiert. Also ich denke, auch Olaf Scholz würde sich ganz stark als Law and Order Politiker selber bezeichnen. Und ich meine, wir hatten ja hier in Österreich jetzt gerade auch bei der Debatte um den Parteivorsitz ja auch eine Stellung von einem Law and Order Mann gegen dann Babler. Und das heißt, das ist in der Sozialdemokratie eben auch mittlerweile durchaus mit verankert. Aber man muss sich trotzdem klar werden, dass das trotzdem ein ordnungspolitisches Konzept ist, was auch in der Rechten massiv salonfähig ist. Also nicht ohne Grund ist Law and Order der Slogan gewesen von Donald Trump. Das hat er unablässig getwittert, teilweise nur Law and Order in Großkapitalschrift. Trumps politische Karriere hat auch damit angefangen, dass er in den 80er Jahren, da ging es um eine Vergewaltigung von einer Frau im New Yorker Central Park. Da wurden schwarze und Latino-Jugendliche verdächtig gehalten, dass die das gewesen sind. Und Trump hat damals eine große Anzeigenkampagne in der New York Times geschaltet. Wir brauchen jetzt Law and Order und die Todesstrafe gegen die. Ja? Also, und dann hat man später festgestellt, die waren das gar nicht. Da gab es erst vor ein paar Jahren die Netflix-Serie When They See Us, die das aufgearbeitet hat und das Leben dieser jungen Menschen nachgezeichnet hat. Da gibt es zumindest eine schöne Geschichte am Ende, dass einer dieser Jugendlichen mittlerweile in New York auch im Stadtrat sitzt. Als linker Demokrat und jetzt versucht sozusagen Politik von links zu machen. Aber ich glaube, diese Episoden zeigen, und da würde ich wirklich sagen, dieses Law-and-Order-Konzept hat immer eine ordnungspolitische, geschichtlich eine ordnungspolitische Schlagseite, die, das würde ich wirklich sagen, auch für später für die Debatte, die Handlungsmöglichkeiten der progressiven Politik beschneidet und gerade nicht größer macht, sondern immer beschneidet und begrenzt.
Von Schröder bringst du ja ein gutes Zitat ein, oder ein eindrucksvolles Zitat, das ich selbst nicht kannte, dass der Rechtsstaat nicht die Minderheiten zu schützen hat, sondern die Mehrheit vor Kriminalität. Muss man aber dazu sagen, dass das offensichtlich nicht gesagt worden ist während seiner Kanzlerschaft, sondern jetzt später.
Letztes Jahr.
Ja, genau.
Jetzt, in einem Interview, ja.
Genau. Unlängst. Ich tue mir nur schwer, oder viele tun sich schwer oder schlucken dann, wenn der Titel lautet Law Stadt Order. Ja. Law Stadt Order, weil sozusagen eine Gesellschaft, die in Unordnung zersinkt, wollen wir auch nicht. Sie ist erstens nicht lebenswert und sie wäre wahrscheinlich auch keine Gesellschaft des Rechts. Warum Law Stadt Order?
Ich würde sagen, erstens, das Recht selber ordnet auch schon. Mhm. Ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg haben die europäischen Gesellschaften nicht ohne Grund so viel Wert darauf gelegt, rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen, die Europäische Menschenrechtskonvention, später die Europäische Grundrechtecharta als Ordnungsinstrumente. Mhm. Ja, als Ordnungsinstrumente, die unsere Gesellschaften strukturieren sollen, die Verlässlichkeit bieten sollen, die klar machen sollen, wo sind die Plätze der Staatsgewalt. Mhm. Ja. Wo darf sie sein, was darf sie machen und was nicht? Also ich glaube, auf dieser eine Seite, so diese Ordnung ist im Recht auch schon immer enthalten, und zwar auch schon in der Grundrechtsordnung. Ja? Also Grundrechte ist auch ein ordnungsstiftendes Moment. Zweitens würde ich immer sagen, und das war auch schon aber auch immer ein Thema für Sozialisten und Sozialdemokraten, die es mit dem Rechtsstaat nicht immer so leicht hatten. Weil, wie gesagt, der Rechtsstaat hat auch diese Geschichte mit der Verteidigung des Eigentums. Und da gab es immer auch die Forderung nach einem sozialen Rechtsstaat, ja, die ganz virulent war, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. In Deutschland Wolfgang Abendroth und Hermann Heller, in Österreich Max Adler, die einen sozialen Rechtsstaat gefordert haben. Das heißt, der Rechtsstaat darf nicht nur Freiheitsrechte verbürgen, sondern er soll auch eine aktive Rolle haben, Soziales ja zu gestalten. Das haben wir in Deutschland zum Beispiel im Sozialstaatsgebot. Wir haben einen demokratischen und sozialen Bundesstaat. Und da wird eben abgeleitet, dass dann eben auch eine proaktive Sozialpolitik geleistet werden muss. Und da würde ich sagen, das ist auch ein Teil von sozialer Ordnungspolitik, aber mit einem anderen Begriff von Sicherheit. Und zwar nicht so ein Begriff von Sicherheit, der nur repressiv verstanden wird, sondern der soziale Sicherheit impliziert.
Wenn man von dieser strukturierenden Ordnung der Gesetzen, sozusagen des Gesetzes und auch der liberalen Verfassungen spricht. Von dem spricht, dann könnte man ja auch die These vertreten, dass, also zum Beispiel in Deutschland, das Grundgesetz, du führst das ja auch aus, jedem gleiche Rechte zuschreibt. Das heißt eigentlich völkische Auslegungen oder völkische Politik, mehr oder weniger, ich sage es jetzt simpel, verbietet. Ist die AfD in dem Sinne eine ungesetzliche Partei und gehört, das ist schon alleine deswegen aufgelöst?
Also erstens, die AfD in dem, was auf jeden Fall Parteivertreterinnen verlautbaren, hat ganz, ganz viele Sollbruchstellen mit dem Grundgesetz. Mhm. Das auf jeden Fall. Und es gibt da zum Beispiel auch vom Deutschen Institut für Menschenrechte, gibt es da auch Analysen, die nochmal zeigen anhand des Parteiprogrammes plus der Aussagen, wie das im Widerspruch steht zu eben den grundgesetzlichen Vorschriften, vor allen Dingen eben dem Gleichbehandlungsgebot. Jeder ist vor dem Gesetz gleich. Nicht jeder ist gleich, sondern jeder ist vor dem Gesetz gleich. Das ist, glaube ich, immer ein wichtiger Unterschied. Das auf jeden Fall. Bei dieser Verbotsdebatte, da könnten wir jetzt lange drüber streiten. Ich komme schon durchaus aus so einer bürgerinnenrechtlichen Tradition, die mit so staatlichen Verboten die Probleme hat. Mhm. Ja, die schon eigentlich eher sagt, da braucht es eher Antifaschismus statt Verbote. Ja. Und deswegen bin ich in dieser Verbotsdebatte, sage ich ganz ehrlich, zurzeit selber sehr am Hadern. Mhm. Auf der einen Seite komme ich aus dieser Tradition, auf der anderen Seite sehe ich die Gefahren, die es gibt. Und auch von ostdeutschen Kolleginnen beispielsweise.
Aber gut, die Verbotsdebatte, da kann man ja auch nochmal pragmatisch-taktische Haltungen dazu haben. Ja. Genau. Und finden die es vielleicht auch nicht gut oder so. Aber jetzt rein von der Seite des Gesetzes her gesprochen, ist eine Partei, die völkische Ideologien in sich trägt, eigentlich eine, die sozusagen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht.
Also die Menschenwürde ist unantastbar als den zentralen Grundgesetzartikel, der das gesamte Grundgesetz prägt. Das heißt, jeder Mensch soll in seiner individuellen Besonderheit auch anerkannt werden. Und das heißt, Homogenitätsvorstellungen, völkische Homogenitätsvorstellungen sind unvereinbar mit Grund- und Menschenrechten. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und wir haben ja jetzt genau auch diese Debatte, sowohl in Deutschland und so ein bisschen mit dem Import aus Österreich, mit dieser ganzen Debatte um Remigration, mit dem Vortrag von Martin Sellner in Potsdam, wo ja genau diese Debatte jetzt auch bei uns ins Haus steht. Also Remigrationsdebatten, die ja nicht nur sozusagen Menschen betreffen sollen, die vor kurzem erst eingereist sind mit Fluchtgrund, sondern das betrifft dann ja auch Menschen, die noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben beispielsweise, aber die schon lange da leben. Das ist ein Angriff auf eine diverse Migrationsgesellschaft. Und solche Remigrationsforderungen sind absolut unhaltbar im Hinblick auf Grund- und Menschenrechte. Und genau da sieht man, glaube ich, auch wieder, wie wichtig es eigentlich ist, so auch rechtsstaatliche Schutzinstrumente an solchen Stellen auch hochzuhalten.
Ohne dir jetzt sozusagen dich dazu nötigen, da den Experten zu spielen, wenn du es nicht bist, aber wenn du dir ansiehst, die österreichische Verfassung und den Geist der österreichischen Verfassung und den Geist der deutschen Verfassung, das sind ja doch ganz andere Rechtsphilosophien auch. Ja. Also die österreichische Verfassung trifft an sich keine Wertorientierungen, was die deutsche schon tut. Die strahlen dann vielleicht rein aus anderen sozusagen Texten im Verfassungsrang, Menschenrechtskonvention, aber auch sozusagen Grundrechtskatalog noch aus der Kaiserzeit. Ja, also würdest du sagen, dass man da in der Beurteilung einen signifikanten Unterschied zwischen Österreich und Deutschland machen muss oder nicht?
Ich würde zumindest sagen, Österreich ist ja so eine Geburtsstunde oder Geburtsstätte auch des Rechtspositivismus. Mhm. Also Hans Kelsen, einer der wichtigsten Juristen des 20. Jahrhunderts, der ja genau immer gesagt hat, Recht ist immer dann Recht, wenn es eben Gesetzesrecht ist, was in Verfahren zustande kommt. Und da war Kelsen selber ja Jude, der ja genau auch die Idee hatte, ja, ein Recht ist immer, der mit Gerechtigkeitsvorstellungen gar nicht hantiert hat, sondern der gesagt hat, wir beurteilen das Recht danach, ob es in Verfahren nach einer Ordnung, kann man ja sagen, zustande gekommen ist. Und Deswegen würde ich sagen, man kann ja sehen, gerade so autoritäre Kräfte, auch wie die FPÖ, auf sowas geben die ja nichts. Ja. Ja? Also Verfahren, rechtsstaatliche Verfahren, dass alles irgendwie so ablaufen soll, dass jeder irgendwie mitwirken kann, dass es da Regularien gibt, wie so ein Verfahren abläuft, wie so ein Gesetz auch funktionieren muss. Das ist jetzt nicht die Priorität der FPÖ, dass das alles so eingehalten wird. Ja. Und von daher würde ich schon sagen, man kann zumindest sagen, es gibt da einen gewissen Schutzpanzer, auch in Österreich, gegen solche Bestrebungen aus dieser rechtspositivistischen Tradition.
Ja. Aber zum Beispiel das, was man ja auch sozusagen diskutieren kann, ob eine liberale Verfassung sozusagen jetzt natürlich auch sozusagen einen Ort schafft oder sozusagen einen Boden schafft, auf dem jede denkbare politische Position legitim ist, vertreten zu werden, also quasi Pluralismus. Da gibt es ja einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, weil Deutschland aufgrund der Wertorientierung bestimmte Teile so mehr oder weniger ausschließt, während das in Österreich ja nicht der Fall ist.
Ja, aber erstens mal ist Österreich ja auch nicht isoliert. Österreich ist auch eingebunden in die Europäische Union, hatte da ja auch tatsächlich ja vor Ungarn schon in gewisser Weise ein Rechtsstaatsverfahren bei der Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Haider. Da hatten wir damals noch nicht die Rechtsstaatsmechanismen wie heute in der Europäischen Union. Da haben die anderen Staaten aber ja trotzdem Sanktionen sozusagen mit Sanktionen gedroht und eine gewisse diplomatische Isolierung Österreichs betrieben zum damaligen Zeitpunkt. Also das heißt, Österreich hat da ja schon die Erfahrung, wenn es dann da ausschert, dass es dann auch mit Konsequenzen zu rechnen hat auf der europäischen Ebene. Und genauso ist es ja auch zugleich eingebunden in die Europäische Menschenrechtskonvention, in den Europarat. Aber man kann ja sehen, dass diese Angriffe ja passieren. Also die FPÖ stellt ganz offensiv die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage und auch in der ÖVP gibt es Diskurse in diese Richtung. Und warum passiert das? Natürlich, weil man sich aus diesen Fesseln des Rechtsstaats und der Menschenrechte befreien will. Ja, um dann rigoros und ungehindert die Politik betreiben zu können, die man möchte.
Jetzt gibt es natürlich andere, sozusagen weniger jetzt sozusagen, also nicht nur von der autoritären Rechten gestartete Anschläge, muss es nicht Anschläge nennen, ist ja wurscht, denkt sich einen neutraleren Begriff aus, auf Rechtsstaatlichkeit, wo man schon zum Schlucken anfängt. Nehmen wir die letzte Generation, Kriminalisierung, in Deutschland wird in Bayern ermittelt wegen krimineller, oder nicht nur in Bayern, wegen krimineller Vereinigung, Bildung einer kriminellen Vereinigung. In Österreich wird auch Vorerhebungen, heißt es dazu. Aber es gibt natürlich auch andere Geschichten. Pandemie ist auch ein großes Fragezeichen. Vielleicht reden wir über die nochmal gesondert. Aber auch andere Dinge. Ich meine, manchmal bleibt einem der Atem weg. Im Wochenende gab es in Berlin einen Palästina-Kongress und verschiedene Akteure, darunter auch Yanis Varoufakis, hätten dorthin reisen sollen. Und jetzt kann man ja unterschiedlicher Meinung, man kann ja auch unterschiedlichster Meinung zu den Aussagen, die dort getroffen werden oder erwartbar sind, haben. Man kann sie gut finden, nicht weniger gut finden oder so richtig geschissen finden oder auch antisemitisch, ist mir ja wurscht. Ja? Aber dann wird der sofort verboten, nicht mal wegen Aussagen, die getroffen worden sind, sondern wegen Aussagen, die getroffen werden könnten. Varoufakis bekommt für etwas, was er dort sagen hätte können, wo man nicht weiß, wo man es gesagt hätte, ein Einreiseverbot. Ich meine, ist der Rechtsstaat verrückt geworden?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist eine gute Beobachtung. Ich habe auch zwei Kapitel in dem Buch, die sich explizit gar nicht so viel mit den Rechten beschäftigen, sondern gucken, was ist eigentlich die Gefahr, einerseits aus der angeblich sogenannten demokratischen Mitte. Da können wir ganz viele Themen durchspielen, da können wir die Migrationspolitik durchspielen, da haben wir mittlerweile schon so eine Normalisierung von antirechtsstaatlichen Verhältnissen, wenn wir an die Außengrenzen gucken oder wie mit Menschen da umgegangen wird. Du hast das Beispiel der letzten Generation gebracht. Da hat die Staatsanwaltschaft die Homepage gekapert der letzten Generation und dann draufschreiben lassen, das sei eine kriminelle Vereinigung, bevor das Strafverfahren überhaupt beendet ist. Das ist ja eine Vorverurteilung, die darf es im Rechtsstaat eigentlich nicht geben. Ja. Wir können das bei ganz vielen anderen Themen sehen, in dem Umgang mit Clankriminalität. Wir können das sehen in auch der Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Ja. Ja. wie mit Griechenland und Italien umgegangen wurde, teilweise außerhalb des europarechtlichen Rahmens, wo man auch die Rechtsstaatsfrage stellen kann. Und das sind alles Themen, die wir gar nicht so als Gefahren des Rechtsstaats in der breiten Öffentlichkeit diskutieren. Aber genau da fängt es ja an, dass wir schon sehen, da gibt es eine Normalisierung des Abbaus rechtsstaatlicher Positionen. Und dann haben es extrem rechte und autoritäre Akteure umso einfacher, daran anzudocken, um das dann sozusagen zu radikalisieren. Und deswegen muss man, glaube ich, dieses Warn- und Stoppschild...
Ein Freund von mir hat jetzt unlängst zu mir gesagt, wir müssen alles an Redefreiheit und Versammlungs- und sonstige Freiheit jetzt verteidigen, weil die Nächsten, die es trifft, sind wir.
Genau, also ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Also deswegen habe ich auch gesagt, ich komme aus einer Tradition, die sagt, Antifaschismus an der Stelle, der auch auf die Straße getragen wird und versucht, das auf diese Art und Weise zu lösen. Und wir können das, glaube ich, wirklich sehen bei Polizeigesetzen, bei der Einschränkung von Versammlungsrechten gegen die Austeritätspolitik der EU gab es immer wieder super krasse Einschnitte, wo versammlungsrechtliche Prinzipien massiv gebrochen wurden. Und da beginnt eine Gefahr, eine massive Gefahr, weil sich das ja so normalisiert. Ja. Und am Ende alle sagen, ja, was, also wenn jetzt dann Meloni an die Macht kommt, ja, zum Beispiel in Italien, hast du ja vorhin gesagt, die tut jetzt so ein bisschen auf der europäischen Bühne so ein bisschen sanftmütiger. Im Hintergrund passiert ganz viel. Also sie versucht ja jetzt auch gerade schon die Verfassung so zu ändern, dass sie dann längere Amtszeiten haben kann. Das Verfassungsgericht wird jetzt auch angegriffen. Ich glaube auch die Rechten, das muss man, darf man immer nicht unterschätzen, die haben da schon auch teilweise langfristigere Pläne, die man nicht unterschätzen darf. Das ist ja bei Orban auch immer so, eine Politik der kleinen Schritte oft. Aber die haben es natürlich leichter, wenn die an die Macht kommen und vorher schon ganz viel eingerissen wurde. Dann sieht man manchmal den Qualitätsunterschied nicht sofort. Und der kommt dann auf einmal erst so nach ein paar Jahren. Und dann sieht man, was auf einmal so eingerissen wurde.
Wir haben ja vorher auch darüber geredet, dass Österreich ja quasi eine rechtspositivistische Verfassungstradition hat, die quasi keine politischen Aussagen trifft, mit einer Ausnahme natürlich. Wir haben eine Verfassung, also sozusagen Verfassungsbestimmungen des nationalsozialistischen Verbotungsgesetzes und dann Staatsvertrag, der, wo alles mögliche drinsteht, darunter auch, dass Organisationen faschistischen Charakters verboten werden müssen und so weiter. Also okay, geschenkt, aus historischen Gründen berechtigt und als Linker werde ich jetzt nicht wirklich was dagegen haben, ja? Aber schon immer hatte ich so eine kleine Skepsis gegenüber dem Gesetz. Ich habe es nie in den größeren Öffentlichkeiten als solchen gesagt, dass man da relativ vorsichtig sein muss, weil wenn das eine verboten wird, dann ist es ein Einfallstor zu verbieten von anderen. Ja? Und jetzt sind natürlich auch, was ist verboten? Ich glaube, die Identitären sind hier verboten als Verein, aber vor allem sind ihre Zeichen, also ihre Symbole verboten und so weiter. Soll mir auch recht sein und so weiter und so fort. Nur was da in den letzten Jahren passiert ist, in dem gleichen Geist, ja? Auch auf der anderen Seite, haben wir ja alles nicht so richtig am Radar. Ja? Also sozusagen... Sozusagen, du hast irgendwelche EU-Terroristenlisten, da ist bald jemand drauf. Dann sind sozusagen alle Vereine, die vielleicht in irgendwelchen Nähe zu diesen Terroristen stehen, so bis hin zu der Absurdität, dass man einerseits im Krieg gegen die IS die kurdische Guerilla in Syrien, also in Nordsyrien, die mit sozusagen quasi mit der PKK verbunden ist, unterstützt und sogar mit Waffen beliefert hat und gleichzeitig hier jeden verfolgt hat, der ihre Fahnen hochgehalten hat, weil das halt auch unter das Symbolverbot gefällt. Und wenn man es genau recherchiert, hat man mittlerweile in Deutschland und Österreich wahrscheinlich auch Verbot von politischen Symbolen, wo wahrscheinlich einige Dutzend, wenn nicht Hunderte drunter fallen. Das heißt, haben wir diese Schörnentor nicht schon riesengroß aufgemacht, ohne dass es den allermeisten auffällt, weil sozusagen das Fahnenverbot von irgendeiner indonesischen Subgruppe merkt ja der normale Zeitungsleser gar nicht, dass das jetzt verhängt worden ist.
Ja, ich glaube, was man vielleicht zur Differenzierung sagen müsste, ist, dass natürlich manche sozusagen diese Verbote, die sich dann speziell gegen faschistische Vereine, Bewegungen, rechtsextreme Vereinigungen richten, die Logik dahinter ist natürlich eigentlich eine andere. Nämlich, da geht es auch um Minderheitenschutz. Ja, also genau das, was den Rechtsstaat ja auch auszeichnet. Also ein Minderheitenschutz, der sagt, wenn wir hier Vereine haben, die sich auf diese Art und Weise organisieren, und eine Gefahr sind, auch für Minderheiten. Mhm. Aber das ist auch eher so eine neuere Debatte. Früher war das alles unter Staatsschutz. Mhm. Ja, da würde ich sagen, ist es ein Problem, weil dann kann es eben auch genau auf die andere Seite auspendeln. Da hätte ich immer mein Problem mit, aber wenn man es irgendwie ein bisschen minderheitenschützender framed, hat das eine andere Schlagseite, weil ich glaube, da funktioniert diese Gleichsetzung zwischen links und rechts dann auch nicht mehr. Ja. Also, wenn man aus so einer Logik heraus so eine Politik betreibt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles richtig ist. Mhm. Ich will nur sagen, das sind dann schon noch andere Logiken, die man da in Anschlag bringen kann. Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, außerdem, es gibt ja immer Grauzonen. Wenn ich sage, okay, es ist Verhetzung und okay, Verhetzung soll nicht sein, aber die andere sagen, das ist jetzt nicht Verhetzung, sondern eine Meinungsäußerung, und solange es keine Aufstuchelung zum Gewalt gibt, ist es was anderes. Also, anyway, aber gut, wir werden das jetzt hier nicht lösen, oder sozusagen nur haben es nur angetippt. Ein ganz anderes großes Thema, das jetzt natürlich immer noch irgendwie, wir können so etwas wie konstatieren, wie Verwundungen durch die Corona-Pandemie, Verwundungen in dem Sinn, dass da von allen Seiten, es war ja große Gereiztheit und sozusagen alle waren aufeinander böse aus den verschiedensten Gründen. Und viele haben sozusagen quasi gefunden, es wird da jetzt eine Diktatur verhängt und sie dürfen überhaupt nichts mehr machen, und außerdem sind sie zum Impfen gezwungen, und mit der Impfung will man sie irgendwie, will man Menschen ausrotten. Also sozusagen, da hat sich ja Irrsinnigkeit, aber durchaus auch mit einer gewissen Plausibilität manchmal gemischt, nämlich dem, wie weit darf der Staat eigentlich in individuelle Freiheitsrechte eingreifen, wann darf er sie es? Natürlich total nachvollziehbar, wenn es eine riesengroße Gefahr gibt, der Katastrophe, der riesengroße Gesundheitskrise. Aber wie hoch muss das Risiko sein, um so eingreifen zu können? Wie sicher muss man wissen, dass das Risiko ganz groß ist? Reicht, dass es, man sagt, man weiß es nicht ganz sicher, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, um schon allen alles verbieten zu können? Wie würdest du sozusagen diese Pandemie-Maßnahmen im Lichte dieser Thematik einschätzen?
Also ich würde sagen, viele sozusagen Kritikerinnen aus dem rechten Spektrum gegenüber den Pandemie-Maßnahmen, da hat man oft so ein Narrativ, was mitschwingt, dass es da irgendwie einen großen Plan gab, eine große Verschwörung der Staatseliten, jetzt mal in die Grund- und Menschenrechte einzugreifen. Also ich meine, wenn man sich die Pandemiepolitik anguckt, da war kein großer Plan dahinter, würde ich sagen. Das war alles relativ unkontrolliert und planlos. Und da sind auch viele dieser Grund- und Menschenrechtseinschränkungen auf dieses Zielkonto mit eingeflossen, dass Politik selber nicht wusste, was sie tun soll. Aber trotz alledem ist es vollkommen richtig, dass der Staat an vielen Punkten da auch exzessiv total überzogen hat. Also totale Versammlungsverbote. In München durfte man kein Buch mehr lesen auf der Parkbank. Ist immer so das Beispiel, was dann ja gebracht wird.
Ja, herrlich. Aber ich habe jetzt unlängst wieder diesen Tweet gelesen, das Lesen alleine auf einer, auf einer Parkbank alleine sitzen und ein Buch lesen ist verboten von der Polizei München. Ja. Ich meine, im Nachhinein greift man sich an den Kopf, sozusagen, und die Logik dahinter waren ja diese 1,5 Meter, wo unter freiem Himmel jemand an einem vorbeigehen könnte oder der sich vielleicht einem auch noch erkennt und unbedacht sich zu einem dazusetzt und schon ist die Katastrophe eingetreten. Also ich meine, im Nachhinein denkt man sich, sind wir alle verrückt gewesen.
Genau, das war auf jeden Fall absurd, und ich glaube, was man aber sehen konnte, dass eben in dieser Pandemiebewältigungspolitik auch gewisse Fahrtabhängigkeiten unseres auch kapitalistischen Systems eine Rolle gespielt haben. Weil wir haben irgendwie im privaten Bereich extrem reguliert, wir haben Versammlungsverbote eingeführt, aber in manchen Großindustrien ging es so weiter wie bisher. Da gab es dann auf einmal weniger Einschränkungen. Da sind die Leute ohne Gesundheitsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz immer noch in die Logistikzentren reingeschickt worden und mussten da unter krassen Bedingungen weiterarbeiten und haben sich ja noch angesteckt beispielsweise. Wir haben teilweise auch in Deutschland Menschen in großen Wohnhäusern einkaserniert und komplett sozusagen gesagt, jetzt hier ist Quarantänegebiet, hier darf keiner raus. Das wurde jetzt zum Glück mal nachträglich von einem Verwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft. Also ich glaube, man kann sehen, dass in der Pandemiepolitik es Fahrtabhängigkeiten gab, so eine gewisse Form des kapitalistischen Normalmodus noch irgendwie aufrechterhalten zu wollen, aber irgendwie alles andere dann eben einzudämmen. Und ich glaube, das ist ja, deswegen ist es ja genau die Frage, wo greift der Staat denn ein und wo nicht? Das ist doch die entscheidende Frage.
Ist es die entscheidende Frage? Weil das ist wiederum sozusagen das Problem von Doppelstandards, die natürlich für viele Verwundungen auch gesorgt haben. Ja. Warum darf man in klassisches österreichisches Beispiel, du durftest in einer Gondel zum Skifahren und du durftest nicht ins Theater.
Genau.
Ja. Sachlich durch nichts gerechtfertigt, warum das eine und das andere schon. Mhm. Aber berührt es wirklich diese Grund... Also es berührt natürlich sozusagen die Frage von Gleichbehandlung und so weiter, aber berührt es wirklich die Grundsatzfrage von, wann darf überhaupt der Staat so weit eingreifen in individuelle Freiheitsrechte?
Genau, also auf jeden Fall bei der Versammlungsfreiheit würde ich auf jeden Fall sagen, bei diesen ganzen absoluten Versammlungsverboten ganz am Anfang der Pandemie, das ist die rote Linie, die überschritten wurde. Mhm. Gerade in Ausnahmezustands- und Krisenzeiten muss es möglich sein, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich politisch zu organisieren und auch Kritik am Staat zu äußern. Ja, das muss möglich sein, weil
auf der anderen Seite,
andere gesellschaftliche Kräfte haben andere
Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, wenn ein Tsunami kommt, kann ich... Und verhängt wird, das Betreten der ufernahen Zonen ist verboten und dieses Verbot wird rigoros durchgesetzt. Ich meine, es ist ja durchaus, es ist ja vollständig plausibel.
Ja, aber ich würde auch sagen, das ist ja der Punkt, mit dem Rechtsstaat sind wir als europäische Gesellschaften auch ein Risiko eingegangen. Und das kann man nicht komplett tilgen. Mhm. Ja? Also eine Freiheitssphäre bedeutet auch, dass man die Möglichkeit auch hat, teilweise zur Unvernunft, einerseits dessen, und dass man aber auch die Möglichkeit haben muss, ohne dass es obrigkeitsstaatlich diktiert wird, was man machen soll. Mhm. Ich glaube deswegen, dass es so eine vollständige Sicherheit und Ordnung, die kann es gar nicht geben in der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Die kann es nicht geben. Und ich glaube, das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, dass das relevant und wichtig ist. Aber ich glaube, gerade in der Pandemie sieht man eben ganz eindrücklich, dass diese politischen Entscheidungen überformt waren, auch von anderen Logiken. Und ich glaube, die Pandemie ist deswegen auch wichtig, sich nochmal anzuschauen, weil wir werden mit der Klimakatastrophe, wenn die sich noch weiter verschärft, ähnliche Szenarien haben. Ja, das wird auch in der Wissenschaft schon diskutiert. Was wird denn der Staat machen, wenn wir auf einmal Katastrophenszenarien auch in Europa haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ein interessierter Leser bin der Klimakrise, mir war bis vor kurzem nicht klar, dass die Klimakrise wahrscheinlich sogar in Mitteleuropa am härtesten einschlagen wird, weil wir auf so klimatische Schwankungen am wenigsten vorbereitet sind und sozusagen der Temperaturanstieg sich hier mit Hitzesommern etc. gesundheitlich massiv auswirken wird. Ja. Und dann wird die Frage ja sein, wie reagiert dann auch der Staat? Ja? Also reagiert er dann autoritär an der Stelle, indem er dann eben versucht, meinetwegen in einem Hitzesommer zu sagen, keiner darf das Haus verlassen, weil es lebensgefährlich ist, wenn ihr das tut. Und dann die Krankenhäuser überlastet sind, wenn ihr das macht.
Leider ist es in den Häusern dann auch lebensgefährlich. Ja. Also ich glaube, da sozusagen der Punkt ist ja ein interessanter Punkt, weil wir unlängst, glaube ich, war ein Klimawissenschaftler im Fernsehen und hat dort, wie heißt das, die das Wetter vorhersagen?
Also so Meteorologen,
da, und der hat einfach sachlich Auskunft gegeben. Mhm. Und dann hinterher gab es eine Aufregung, dass er nicht so Panik verbreiten will, weil er jetzt gesagt hat, naja, hier in unserer Gegend, wir werden jetzt relativ bald, und das wissen wir alle, wir werden relativ bald hier in diesen Gegenden Hitze, Tage und Wochen von bis zu 40 Grad haben und bald wird es hier sozusagen in Richtung 50 Grad gehen. Und das stellen wir uns jetzt mal unter die Bedingungen der Betonstadt und sozusagen, sozusagen des Wiener Gürtels vor. Mhm. Dann überlebst du weder am Parkplatz vor dem Gemeindebau noch in der Wohnung im Gemeindebau. Ja. Ja. Und damit bin ich jetzt leider schon mal bei meiner letzten Frage, nämlich ich hätte mir nie gedacht, dass wir das als so lang spannende Gespräche so über das führen können, dass wir jetzt eigentlich nur eine Stunde weiterreden würde wollen, aber das geht jetzt nicht, wegen die Fernsehübertragung endet nach 57 Minuten. nämlich gestern oder in den letzten oder vorgestern, was weiß ich, wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz, ich glaube, ich habe das richtig formuliert, so richtig, die Schweiz verurteilt, weil es ein Menschenrecht auf Klimaschutz gibt und die Schweiz dagegen verstößt. Das ist ja sozusagen einerseits in dieser Klimafrage interessant, aber natürlich auch in dieser immensen, spannenden Frage von der Entwicklung des Rechts und des Rechtsstaats, dass quasi Normen nicht nur von Politik und Gesetzgeber gemacht werden, sondern auch durch Gerichte und damit sekundär natürlich auch von denjenigen, die die Gerichte überhaupt dazu bringen, diese Entscheidungen zu treffen. Also sozusagen, ich glaube, du nennst es, oder man nennt es strategische Prozessführung. Ist das sozusagen das ist ja ein ganz spannendes Moment des politischen Aktivismus, aber auch des rechtlichen Aktivismus.
Genau, also ich würde sagen, politische Bewegungen in Europa sind viel, viel mehr in den letzten Jahren dazu übergegangen, ihre Kämpfe ins Recht zu tragen. In den USA ist das schon lange der Fall, also die ganze Aufhebung der Segregation zwischen Schwarzen und Weißen war auch ein Ergebnis strategischer Prozessführung vor dem US Supreme Court, auch das Abtreibungsrecht für Frauen in den 70er Jahren, erstritten durch BürgerInnenrechtsbewegungen, jetzt ja zurückgenommen unter dem Trump-Gerichtshof. Aber in Deutschland oder in Europa war das lange Zeit gar nicht so ein zentrales Moment von politischer Strategie. Und ich glaube, das hat sich natürlich auch dadurch verändert, weil wir so eine gewisse Krise haben des politischen Repräsentationslücken, dass Menschen sagen, wir gehen mit der Klimabewegung auf die Straße, es verändert sich nichts, also ziehen wir vor die Gerichte und gucken, was da möglich ist. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt schon eine gewisse Revolution gemacht, indem er gesagt hat, ja, wir subsumieren unter die Europäische Menschenrechtskonvention, unter das Recht auf Privatleben, den Schutz des Lebens und der Gesundheit, eben auch, dass die Staaten verpflichtet sind, effektive Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, wozu sie ja auch verpflichtet sind wegen dem Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist ja auch wieder nichts, was die Gerichte erfunden haben, sondern da haben sich mal Staaten drauf geeinigt, auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Ob sie es jetzt umsetzen oder nicht, ist eine andere Frage. Und jetzt sagen halt Gerichte, um diese Ziele von Paris zu erreichen, müsst ihr jetzt aber auch was tun. Und da haben eben, das war ganz interessant, in Straßburg die sogenannten Klimaseniorinnen geklagt, die gesagt haben, der Klimawandel wird uns aufgrund unseres Alters, weil wir eine besonders vulnerable Gruppe sind, gesundheitlich besonders treffen. Hitzesommer, haben wir gerade drüber geredet. Dann hat der EGMR gesagt, ja, also für so eine Gruppe, da müssen wir dann, daraus leitet sich dann auch ein Recht ab, auf einen effektiven Klimaschutz beispielsweise. Und das haben wir in Deutschland übrigens auch gehabt. Interessanterweise da wurde das alte Eigentumsrecht auf einmal benutzt. Ja? Was am Anfang stand, der Rechtsstaatsgeschichte, der Schutz des Eigentums. Da haben nämlich junge Menschen von der Insel Pellworm geklagt, die mal irgendwann den Hof ihrer Eltern vererbt bekommen sollen. Und die haben gesagt, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, ist unser Hof nicht mehr existent. Wir haben kein Erbe mehr, weil die Insel wird überflutet und wir können unsere Felder nicht mehr bewirtschaften. Und deswegen hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, Freiheitsrechte müssen auch in der Zukunft gesichert werden. Und deswegen sind wir da gerade in der ganz spannenden Entwicklung, einer Weiterentwicklung auch von Rechtsstaatlichkeit in Bezug auf die Klimakrise.
Wie gesagt, ich würde jetzt noch stundenlang weiterfragen wollen, aber unsere Zeit ist über. Der Kampf um Recht, ums Gesetz, der Kampf ums Recht, der Kampf um den Rechtsstaat und um Freiheit und Liberalität haben wir heute besprochen, ein paar Aspekte davon. Lost statt Order heißt das Buch von Maximilian Pichel. Maximilian, danke, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast und ich darf mich hier an dieser Stelle von unseren Zuschauern an den verschiedensten Formen der digitalen Endgeräte verabschieden.